Ich bin Fabian Kretschmer und du hörst das Beijing Briefing, der Podcast, der dir jede Woche die wichtigsten News aus China liefert, einordnet und kommentiert. Willkommen zur 7. Folge des Beijing Briefing. Aufnahmedatum ist Freitag, der 19. April. Heute ziehen wir ein Fazit über die China-Reise von Olaf Scholz und weshalb für den deutschen Kanzler in Peking so gut wie nichts zu holen war. Los geht's! Eine kleine Sprachübung zu Beginn. Xi Jinping. Xi, aufsteigender Ton. Jin, fallender Ton. Ping, wieder steigend. Und jetzt nochmal alle. Xi Jinping. Geht doch. Ist es nicht ziemlich ironisch? Die Chinesen können Xi natürlich fehlerfrei aussprechen, aber sie nehmen seinen Namen aus Ehrfurcht eigentlich nicht in den Mund. So wie Lord Voldemort, er dessen Namen nicht genannt werden darf. Die Ausländer hingegen, die stammeln sich einen ab. Deutlich wird das gerade in diesen Tagen, da Olaf Scholz am Dienstag den chinesischen Parteivorsitzenden getroffen hat. Und die allermeisten Fernsehmoderatoren, Journalisten und auch selbsterklärten China-Experten hatten sichtbar Mühe, Xi Jinping irgendwie glatt über die Lippen zu bekommen. Dabei handelt es sich ja mutmaßlich um den mächtigsten Mann der Welt. Es ist nur eine kleine Anekdote, aber sie weist auf ein größeres Problem hin. Wir im deutschsprachigen Raum oder auch generell in Europa verfügen über zu wenig China-Kompetenz. Das trifft auf die Öffentlichkeit zu, aber natürlich auch auf die Medienbranche. Während wir fast alle bei den US-Vorwahlen mitreden können und über bestimmte politische Entwicklungen fachsimpeln, muss man schon lange suchen, bis man jemanden findet, der mehr als zwei chinesische Parteikader benennen kann. Oder etwa die Millionenmetropole Chongqing auf einer Landkarte verorten, immerhin einer der größten Agglomerationen der Welt. Umso wichtiger finde ich es, dass Korrespondentinnen und Korrespondenten weiter von vor Ort berichten, zumal die Realität hier immer schwieriger zu vermitteln ist. Doch ich stelle auch in unserer Branche fest, dass das Interesse nach Peking zu ziehen stark nachgelassen hat. Früher war der Titel China-Korrespondent so etwas wie ein Ritterschlag. Mittlerweile ist die Auswahl an Interessenten eher dünn. Und das auch teilweise aus verständlichen Gründen, Gründen, die ich ja auch in diesem Podcast immer wieder erläutere. Aber vieles, was das Arbeiten in China so herausfordernd macht, ist ja genau das, warum man als Journalist doch eigentlich hier sein will. Wir beobachten eine historische Transformation, den Aufstieg einer Weltmacht mit weitreichenden Folgen für uns alle, auch wenn es manche da drüben im fernen Europa noch nicht so recht gecheckt haben.
Es ist sehr klar, dass wir reden müssen über die Frage von Überkapazitäten, dass wir reden müssen über Subventionen.
Als Olaf Scholz am Ende seiner Reise vor die Presse trat, da ließ allein schon die Körperhaltung tief blicken. Bedröppelt wirkte der deutsche Kanzler, defensiv, mit leiser Stimme sprechend. In den Abendnachrichten, da wirkte sein Auftritt durchaus passabel. Wahrscheinlich hat auch das Setting visuell ziemlich was hergemacht, denn der Kanzler lud ein in den traditionellen Innenhof eines chinesischen Restaurants, stimmungsvoll beleuchtet. Doch vor Ort wirkte das alles ziemlich enttäuschend und vor allem auch das Gegenteil von optimistisch.
Der ja eigentlich alle Subventionen immer angemeldet werden müssen.
Aber irgendwie war das auch passend. Nüchtern betrachtet kehrte Olaf Scholz ja mit ziemlich leeren Händen zurück nach Deutschland. Mehr dazu dann auch später in der Folge. Aber ich finde, man muss fairerweise sagen, dass dies sicherlich nicht seine Schuld war. Inhaltlich hat er meiner Meinung nach zumindest während er in China war, in der Kommunikation gegenüber den Chinesen eine gute Balance gefunden. Er hatte ja ziemlich unliebsame Botschaften im Gepäck, die hat er im Ton bestimmt, aber respektvoll vorgetragen. Doch schlussendlich war halt einfach nicht mehr drin gewesen. Ganz offensichtlich wollen sich Xi Jinping und seine Partei nicht vom Ausland reinreden lassen, auch wenn es sich um einen wichtigen Handelspartner wie Deutschland handelt. Fair enough. Das soll allerdings nicht fatalistisch klingen, im Sinne von, man kann ja eh nichts ändern. Ganz im Gegenteil, ich finde, es ist nun umso wichtiger, dass die Bundesregierung endlich einmal ihre Lehren daraus zieht. China ist eben, wie es ist und nicht, wie man es sich wünscht. Knapp 3,5 Stunden hat Olaf Scholz mit Xi Jinping verbracht. Das ist eine beachtliche Dauer. Und dann kam ja noch das Gespräch mit Premier Li Qiang hinzu. All das zeigt vor allem, dass China der bilateralen Beziehung mit Deutschland doch noch eine hohe Bedeutung beimisst. Und es wäre auch nahegelegen, dass die Chinesen den Deutschen zumindest ein paar Zugeständnisse hätten geben können. Quasi Freundschaftsgeschenke. Denn der Zeitpunkt an sich ist ja für Deutschland gar nicht mal so ungünstig. Innerhalb Europas ist Deutschland Chinas mit Abstand wichtigster Handelspartner. Und die EU lotet ja gerade aus, wie man die Beziehung zur Volksrepublik neu austarieren kann, während die USA ihren Markt bereits mit Tech-Sanktionen und Strafzöllen gegenüber China weitestgehend geschlossen haben. All dies steigert die Bedeutung von Deutschland in den Augen Pekings. Doch nix da, Pustekuchen, die Chinesen blieben stur und haben eigentlich keine Zugeständnisse gemacht.
Streitpunkt 1: Die ungleichen Wirtschaftsbeziehungen.
Olaf Scholz hat es ja deutlich in seiner öffentlichen Stellungnahme auf den Punkt gebracht. Die Wirtschaftsbeziehungen mit China sind nicht mehr fair, es gibt keine gleichen Wettbewerbsbedingungen und auch die massiven chinesischen Überkapazitäten sind ein Problem. Doch sowohl Xi Jinping als auch Premier Li Qiang haben die Kritik einfach so beiseite gewischt. Deutschland solle doch vielmehr froh sein, denn Chinas Lithiumbatterien und Elektroautos würden ja bei der Energiewende helfen. Zudem würden chinesische Exportüberschüsse die globale Inflation drosseln und überhaupt könne man auch gar nicht von Überkapazitäten sprechen, sondern es handele sich vielmehr um die Überlegenheit des chinesischen Marktes. Inhaltlich waren beide Seiten also sehr voneinander entfernt. Und wenig subtil ließen die Chinesen auch eine Warnung anklingen, die da in etwa lautete: Wenn Europa nun seinen Markt mit protektionistischen Maßnahmen schließen sollte, dann würde man ebenfalls darauf reagieren.
Streitpunkt 2: Der Ukraine-Krieg.
Beim Ukraine-Krieg, dem politisch wichtigsten Thema, da fällt die Bilanz mindestens ebenso ernüchternd aus. Und da kann man dem deutschen Kanzler natürlich eine gewisse Naivität vorwerfen, dass er wirklich noch daran glaubte, dass China endlich seinen Einfluss auf Russland geltend machen könnte, den Krieg zu beenden. Doch versteht mich nicht falsch, ich finde es grundsätzlich natürlich wichtig und auch richtig, dass man es zumindest probiert. Und beim letzten Peking-Besuch von Scholz hat er von Xi ja zumindest seine bis dato deutlichste Warnung gegen die Verwendung und das Drohen von Nuklearwaffen erhalten. Das war zumindest etwas. Diesmal aber gab es keinen solchen Erfolg. Xi Jinping rückte nicht im Ansatz von seiner Putin-freundlichen Position ab. Nach wie vor nahm er das Wort Krieg überhaupt gar nicht in den Mund, sondern sprach wie üblich nur von der Ukraine-Krise. Er ging nicht auf den Vorwurf ein, dass chinesische Firmen Dual-Use-Produkte nach Russland exportieren und entgegen anderslautender Medienberichte sagte er auch nicht seine Teilnahme am Friedensgipfel in der Schweiz zu. Die vage Botschaft lautete tatsächlich: China unterstütze zwar grundsätzlich und zu gegebener Zeit eine internationale Friedenskonferenz, aber natürlich nur, wenn diese auch von Russland akzeptiert werde. Genau das hat Xi Jinping ja schon mehrfach in der Vergangenheit so gesagt. Im Osten also nichts Neues. Wenn ihr mal Fußball im Verein gespielt habt, dann kennt ihr diesen Typus Mensch sicher. Der, der an der Seitenlinie steht und endlos über die Leistung auf dem Spielfeld meckert, während er aber selber gar nichts zu melden hat. Genau daran hat mich Jens Spahn erinnert. Denn zu einem Zeitpunkt, als der Kanzler gerade durch China tourte, hat auch Jens Spahn, wohlgemerkt als Vizechef der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, ebenfalls seine fünftägige Reise durchs Land unternommen. Wir können dieser Ampel und diesem Kanzler die China-Politik nicht guten Gewissens überlassen, sagte er. Damit hat er natürlich den deutschen Interessen einen Bärendienst erwiesen, denn gegenüber China sollte man möglichst einstimmig auftreten, zumindest wenn man ernst genommen werden will. Am besten tut man das auf europäischer Ebene, aber zumindest auf nationaler Ebene. Wenn Spahn also derart direkt von der Seite reingrätscht, dann schwächt das die eigene Position deutlich. Denn chinesische Außenpolitik beruht ja auf dem Grundprinzip Machiavellis: Teile und herrsche. Viele NGOs haben Olaf Scholz dafür kritisiert, dass er sich nicht in China mit Menschenrechtlern getroffen hat, so wie es ja noch unter Angela Merkel üblich war. Man kann das natürlich beanstanden, aber ich finde, man muss fairerweise auch sagen, wie sich die Realitäten in China nun mal geändert haben. Es gibt hier keine Zivilgesellschaft mehr, die den Namen noch verdient hätte. Bei den Menschenrechtsanwälten etwa sind fast alle mittlerweile im Ausland, verhaftet oder ohne Arbeitsgenehmigung. Und auch von denen, die noch übrig geblieben sind, sind viele gezwungen worden, aus Peking in die Provinz zu ziehen. Hinzu kommt ein ganz praktisches Problem. Solche sensiblen Treffen mit Menschenrechtlern wurden stets im Schutz der deutschen Botschaft abgehalten. Aber es ist praktisch nicht mehr möglich, dass man das unbemerkt von der Staatssicherheit tun kann, denn die Überwachungskameras decken in Peking praktisch jeden Quadratmeter ab und spätestens am Botschaftseingang werden die Gäste registriert. Denn fast jede Botschaft hat einen doppelten Zaun hier in Peking und der äußere Zaun, der wird stets von chinesischen Uniformierten bewacht. Das ist wichtig zu verstehen, denn schlussendlich gefährdet man längst mit jeder Einladung genau diejenigen Leute, die man ja eigentlich unterstützen möchte. Das sind Xu Yan und ihr Ehemann, der Menschenrechtsanwalt Yu Wensheng. Sie befinden sich gerade in einer Pekinger U-Bahn-Station, ehe sie von Sicherheitsbeamten in Zivil abgeführt werden. Diese Szenerie ereignete sich am 13. April 2023, also ziemlich genau vor einem Jahr. Das Ehepaar befand sich da gerade auf dem Weg zu einem Treffen in der Botschaft der Europäischen Union. Einem Treffen, an dem auch die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hätte teilnehmen sollen. Doch die beiden Chinesen, die kamen nie dort an, sondern sie wurden verhaftet und dann im Oktober unter anderem wegen Anstiftung zur Untergrabung der Staatsgewalt angeklagt. Xu Yan hat im Gefängnis laut Angaben von Amnesty International 14 Kilogramm abgenommen, ihrem Sohn soll es psychisch nicht gut gehen. Während seine Eltern im Gefängnis sitzen, ist er 18 Jahre alt geworden. Wir enden die Episode mit einem traurigen und wie ich hoffe auch nachdenklich machenden Schluss. Von daher verzichte ich dieses Mal auf die sonst hier übliche Eigenwerbung. Wir hören uns nächste Woche. Xia zijian.